Könnt ihr mich gut hören? Das ist die Hauptsache. Wie oft das habt ihr euch geschämt? Ich mehrmals. Zum Beispiel heute, als ich reinkam. Wieder das gleiche Klischee. Afrikaner. Kommen nie rechtzeitig rein. Ne? Man denkt, oh, ich habe mich wirklich bemüht. Ich mache alles, damit ich hier wenigstens 10 Minuten vorher komme. Da hab Gott gesagt, danke. Dann mein Navi macht Spiele mit mir. Und wenn ich reinkomme, aber ich habe wenigstens eine Ausrede. Meine Navi. Welche hat Judah? Boah, ich kann mir keins vorstellen. Tama? Auch keine. Stell dir vor, du gehörst zu den Juden. Ihr kommt direkt aus Ägypten. Und ihr bekommt Bescheid, was euer Herkunft ist. Wir sind Kinder Abrahams. Ja, endlich. Isaac, ja, der war auch großartig. Jakob, ja, aber geht. Und dann die 12 Söhne Jakobs. Man denkt, oh Mensch, das sind unsere Vorfahren. Wie war diese Familie? Wenn man viel im Fernsehen schaut, man schüttelt immer seinen Kopf und denkt, boah, wie können Menschen so sein? Besonders die Filme oder die Serien, die da rauskommen. Einfach dreckig. So können Menschen nicht leben. Aber wenn du die Familie von Jakob anguckst, denkst du, Mensch, das ist schon eine Serie, die im Fernsehen sein sollte im 21. Jahrhundert. Eine der schlimmsten Familien je. Und Gott lässt da reingeschrieben werden, wie es tatsächlich war. Was ist die Bibel, wenn nicht die Offenbarung Gottes, wie Gott ist, damit wir verstehen, wie er ist. Und so eine Geschichte lässt er da drin. Für mich würde ich sowas wegradieren und etwas noch Schönes da reinschreiben. Und Gott hat uns gesegnet. Dann gab's alles, was gut ist bei uns. Nee, er stellt vor, dieser Judah, von dem Jesus kommen wird, so ist er. Was können wir daraus lernen? Was ist deine Berufung? Was war Judas Berufung? Als erstes. Abraham wurde gesagt, durch dich werden alle Völker, alle Nationen gesegnet. Du sollst ein Segen sein. Du und deine Nachkommen. Bei Abraham hat man schon gesehen, alle, die mit ihm in Verbindung waren, haben profitiert. Einmal kamen Könige, 5 davon, sie haben Sodom und Gomorra angegriffen. Und wer hat diese Leute gerettet? Abraham. Abraham stand im Weg und sagte Gott, wenigstens 10 Leute in Sodom und Gomorra, wenn es 10 gerechte Menschen gibt, wirst du Gnade sein. Und Gott sagt, ohne Frage. Ein Mann, der ein Segen ist. Isaac, er grabt eine Brunne. Die Leute kommen und sagen, das ist unser. Er sagt, okay, ihr dürft davon genießen. Nimmt. Und er geht. Macht neu. Die Leute kommen wieder, das gehört uns. Und er sagt, okay. Und er geht weiter. Das heißt, überall, wo Isaac geht, es geschieht Segen. Dann es kommt den Jakob, der klaut sich Segen. Wirklich, das ist schon ein seltsamer Kerl. Aber egal, wo er hingeht, die Menschen profitieren. Bei seinem Onkel Laban, der Laban war so erfolgreich mit Jakob, dass er wollte nicht, dass er weggeht. Er wollte unbedingt, dass er da bleibt. Weil der Mann ist ein Segen für ihn. Dann hat Jakob 12 Söhne bekommen. Und man fragt sich, geht's weiter? Fang an mit dem ältesten Sohn, der Ruben. Er nimmt sich die Konkubine von seinem Vater und schläft mit ihr, um den Vater zu zeigen, ich habe jetzt die Macht in dieser Familie. Simeon und Levi, sie haben eine Idee, wie sie einen ganzen Dorf, die Männer dort töten werden. Und das machen sie tatsächlich. Kein Segen. Und dann kommt Judah, der 4. Sohn. Das ist seine Geschichte. Gibt es Hoffnung? Was ist mit dieser Josef? Der Kerl ist einfach arrogant. Wie er dargestellt wird und auch von dem hebräischen Schreiben da, der Kerl ist einfach, er sagt seine Geschwister, Leute, ihr werdet erkennen, wer hier Chef ist. Ich werde über euch regieren. Sogar sagt er das zu seinem Vater und Mutter. Ich werde Chef hier sein. Wäre ich Jakob, würde ich denken, Mensch, Pech gehabt. Ich sollte keine Kinder bekommen. Israel heißt er. Hoffnung für die Welt. Aber seine Kinder kann ich mir gar nicht vorstellen, wie sie Hoffnung sein können. Und dann kommt dieser Kapitel. Und dieser Kapitel steht in einer Position, die sehr interessant ist, weil das Kapitel vorher, Josef ist verkauft worden. Für jemanden, der Geschichten gerne liest, ist er, wie geht's weiter mit Josef? Und dann auf einmal diese sexuelle Geschichten von Judah. Man denkt, ey Mensch, ich stelle das am Ende. Ich will wissen, wie es bei Josef geht. Aber dieser Kapitel zeigt, auch wenn es keine Hoffnung gibt, es kommt etwas nachher. Berufung, Segen sein. Das sollte Judah sein. Judah wird schon dargestellt in seiner Familie. Er ist jemand, der wichtig ist. Sogar wie seine Söhne geboren sind. 3. 1, 2, 3. Wer wird so auch so dargestellt? Adam. Vater von Kain, Abel und Seth. Der nächste ist Noah. Die Leute, die den Segen weiterbringen. Der Vater von, wer sind die Kinder? Sem, Japhet und Ham. Und der nächste, der so genannt wird, ist Judah. In welchem Kontext? Ein sehr schlechter Kontext. Erstens geht er weg von seiner Familie. Und zweitens heiratet er von einem Stamm, wo er nicht heiraten soll. Genauso wie Isaac es traurig fand, dass Esau sich entschieden hat, so entscheidet sich Judah. Ich bin weg von meiner Familie, nachdem wir unseren Bruder verkauft haben. Ich gehe dahin und ich mache das, was meine Vorfahren nie gefallen wird. Und ich fange an. Ein Mann, der so bedeutend ist, aber seine Entscheidungen sind einfach nicht gut. Kriegt 3 Söhne, 2 sind böse. Aber er sieht das nicht. Und das ist auch ein Wortspiel, was hier gespielt wird. Mit Augen. Der Ort heißt Enaim, das hat was mit Sehen zu tun. Die Tama, von wie sie sich verkleidet, er kann nur die Augen sehen. Es gibt ein Wortspiel mit den Augen da. Er sieht nichts. Er sieht nur, sie ist schuld. Mein erster Sohn tot. Die muss schuld sein. Zweite sogar. Aber es gibt jemanden, der sieht. Und das ist Gott. Und er sieht, der erste Sohn ist böse, der muss weg. Der zweite genauso so böse, der muss weg. Was ist Judas Problem? Er bestimmt sein eigenes Leben. Was Gott zu sagen hat, interessiert ihn gar nicht. Seine Berufung? Nee. Er hat nur eine Sorge, wie komme ich weiter? Wie komme ich weiter? Weil die Söhne sind Hoffnung für ihn, für die Zukunft. Es gab keine Rente damals. Das heißt, wenn du keine Söhne hast, Pech. Und er sieht, es bleibt nur einer. Aber er untersucht nicht das Problem, warum werden meine Kinder von Gott getötet werden. Er sieht nur, die Dame muss schuld sein. Und die muss weg. Segen sein ist er gar nicht. Das ist Judah. Tamar. Erstens wissen wir nicht, ob sie kananitisch ist oder Judin ist. Es wird nicht dargestellt, aber die meisten Kommentatoren sind der Meinung, da die Frau von Judah wird klargestellt als Kananiten, aber Tamar nicht, das heißt, sie muss wahrscheinlich Juden sein. Hochwahrscheinlich. Das heißt, es soll für eigentlich für Judah sein, ihr Wohl muss mir auch etwas priorisiert werden oder sowas. Macht er nicht. Sie erlebt nur, wie sie ausgenutzt wird von den Männern in dieser Familie. Schon in einer Kultur, die sich zeigt, besonders in 1. Mose, wo Gott klar darstellen wird, dass die Männer nutzen Frauen aus, macht Judah weiter. Im Geschlechtsregister von Kain, wie endet das? Es gibt einen Lamech, der zwei Frauen hat und sagt, wenn jemand mich beleidigt, töte ich 77. Ich habe Besitz, zwei Frauen. Wie im 21. Jahrhundert, wie wir Männer beigebracht werden, wenn wir viele haben, dann bin ich endlich ein Mann. Oder wenn viele da auf der Straße für mich schreien, hey, der Felix kommt vorbei, dann denke ich, ja, ich bin was. So war's. Und bei Judah, wo es ein Unterschied sein soll, bei ihm ist kein Unterschied. Die Tama leidet in dieser Familie. Sie wird gesagt, bleib Witwe. Das heißt, keine Hoffnung. Wenn ich den Schäler nicht bekomme, ist vorbei. Ich werde keine Kinder bekommen. Besonders wenn ich keinen Sohn bekomme, habe ich keine Rente. Welche Berufe konnte ich dann werden? Eine der großen Prostituierte damals. So konnte eine Frau sich ernähren, wenn sie keine Männer hat in ihrem Leben. Und sie weiß Bescheid. Schäler ist schon groß genug geworden und trotzdem dieses Recht ist mir nicht gegeben. Und das ist dieses Recht der Levirats-Ehe. In unserer Zeit sieht komisch aus, aber damals war ein Schutzmechanismus für Frauen. Das heißt, wenn Onan das Recht tut und die Tama schwanger macht, das heißt, das Kind von Tama kriegt 2/3 des Erbes von Juda. Weil der älteste Sohn kriegt 2/3 Erbe. Das heißt, Hoffnung für Tama, wenigstens wird sie versorgt in der Zukunft. Onan weiß Bescheid. Nö. Wenn Tama keine Kinder hat, kriege ich 2/3. Und dann bin ich der Älteste jetzt gerade. Anstatt ihr Hoffnung zu geben, in dieser Familie erlebt sie kein Segen. Was ist ihr Losung? Ich nehme alles in meine Hände und ich finde einen Weg. Ich verkleide mich, schlafe mit meinem Schwiegervater, mit der Hoffnung, dass ich schwanger werde. Ich denke, die Juden, die das lesen zum ersten Mal oder die diese Geschichte hören zum ersten Mal, die schütteln einfach ihren Kopf und denken, oh Mensch, wir schämen uns. So sieht unsere Familie aus. Ich weiß nicht, wie viele, die ihre Familie nicht mögen, aber ich vermute, ihre Familie ist noch nicht so schlimm. Kann sein. Kann sein, dass man seinen Kopf schüttelt und denkt, oh. Oder mein Leben selbst ist wie Juda. Ich soll ein Segen sein, aber bin kein Segen. Oder auf der anderen Seite, ich bin genauso wie Tama. Schon viel gelitten und jetzt muss ich mein Leben in meine Hände nehmen und selbst einen Weg finden, egal wie. Berechtigt? Dieser Text sagt, alles was hier passiert, gefällt Gott gar nicht und es gefällt niemand. Deswegen ist dieser Text da. Weil der nächste Text, es geht mit Josef, der nicht hier ist. Aber Josef ist interessant. Ist er gefährdet wie die beiden, die sich Sorgen machen über ihre Zukunft? Schon. Der ist Sklave, der wurde schon verkauft, der hat keine Rechte mehr. Und das ist nicht im 21. Jahrhundert, wo er sich bei UN Hoffnung finden könnte. Es ist vorbei. Sein Leben ist zu Ende. Seine Geschwister haben ihn verkauft mit der Hoffnung, er wird sterben und wir töten ihn nicht, sondern jemand anders. Gefährdet. Aber er sagt, es gibt einer, der sieht, dem bleibe ich treu. Da, wo er hingeht, wird er ein Segen. Als Sklave macht er für die Ägypter, für die Juden, die das lesen, die denken, die Ägypter sind unsere größten Feinde, die haben uns versklavt für 400 Jahre. Die mögen wir nicht, aber der Josef ist ein Segen für die. Sogar Potiphar, der Kriegsführer für den Pharao, der Josef macht sein Leben schön. Sie denken, boah, weil Josef weiß, es gibt einer, der mich sieht und ich soll wie mein Vater Abraham ein Segen weiter sein. Kriegt seine Möglichkeit, der Mann sieht gut aus, zumindest das, so sagt die Bibel. Und die Frau von Potiphar denkt, ich muss unbedingt mit dem schlafen. Und er sagt, soll ich gegen Gott sündigen und gegen mein Herr Potiphar? Das heißt, soll ich gegen Gott sündigen und kein Segen sein für den Mensch, den ich diene? Auf gar keinen Fall. Vergleich mit Juda. Ah, Prostituiert auf der Straße. Vor kurzem ist meine Frau gestorben. Vielleicht ist es Zeit, dass ich mich befriedige. Zwei unterschiedliche Menschen. Gleiche Familie. Und für die Juden, wenn sie die nächsten Texte lesen, sagen, endlich, einer, der weitermacht, auf dem sind wir stolz. Der Josef, der ein Segen bleibt. Aber Jesus kommt nicht von dieser Familie, von Josef. Jesus kommt von Judas Familie. Egal wie schlimm es ist. Und das ist auch für die Juden, damit sie das verstehen, weil am Ende, als Jakob die Söhne segnet, er sagt, der Zepter oder das Königstum bleibt in Judas Familie. Sie sollen sagen, nein, auf gar keinen Fall. Aber Gott wirkt nicht, wie wir wollen. Auf gar keinen Fall. Matthäus 1, Geschlechtsregister von Jesus. Tama steht da drin. Erstens eine Frau. Wer macht sowas in der Antike? Wer macht sowas in seinem Geschlechtsregister zu sagen, es gibt eine Frau in meinem Geschlecht? Niemand. Sohn Davids, Sohn Abrahams und dann Tama. Sogar Rahab, noch eine Prostituierte da drin. Und dann es kommt ein Ruth. Die kommt von der Familie von Moab. Ist Moab nicht der Sohn von Lot und seine Tochter? Oh Mensch, das sieht nicht gut aus. Und dann Bathsheba noch dazu. Ist das nicht die Frau, die geklaut wurde von jemand anders? Von dieser Familie kommt der Messias. Du sollst ein Segen sein für alle. Und es kommt einer von dieser schmutzigen Familie, der ein Segen ist für Juden und Heiden. Und der hat uns berufen. Der hat mich bei Namen berufen. Felix, folg mir nach. Ich kenne euch nicht. Er hat euch auch berufen. Wie Matthäus, als er da saß. Komm, folg mir nach. Und wenn du mir nachfolgst, deine Vergangenheit, wenn es so wie Judas ist, erledigt. Folg mir nach. Du sollst jetzt ein Segen sein. Juda sollte für Tama eine Lösung sein. Wie sind wir eine Lösung für unsere Gesellschaft? Seine Frage. Als ich hier reinkam, habe ich schon zwei, drei Leute auf der Straße gesehen. Und ich habe einer geguckt und gedacht, boah, so wie der will ich nicht werden. Sein Leben sieht schon kompliziert aus. Er sucht Hoffnung. Genauso wie Tama. Und genauso wie Juda bin ich jemand bedeutend. Der Messias hat mir gesagt, kommt, folg mir nach und werdet ein Segen für alle. Soll ich nicht ein Segen für ihn sein? Seine Frage. Ich spiele gerne Fußball. Ich habe es gemerkt, ich mag keine Schiris. Ich weiß nicht, die sind da, um uns zu dienen, aber irgendwie habe ich immer das Gefühl, sie sind wie immer für die Gegner. Ich kann das nicht erklären. Ich soll ein Segen für sie sein. Ich muss mich immer überwinden, nach dem Spiel, egal wie sie gepfiffen haben, zu denen zu gehen und mich zu bedanken. Das ist nicht leicht. Komm, folg mir nach. Nimm dein Kreuz auf dich auf. Folg mir nach. Es geht nicht um Felix. Nicht wie bei Juda. Meine Bedürfnisse lege ich zur Seite und seine bekommt Priorität. Warum? Weil er tatsächlich Segen ist. Peres ist der Vorfahre von Jesus. Das Kind von Schwiegervater und Schwiegertochter. Und Gott segnet das, weil er gnädig ist. Ich folge ihm nach. Soll ich nicht ein Segen sein für das ganze, das schlimmste Dreck, was ich denke, Dreck ist? Da draußen? Meine Herausforderung. Sei nicht wie Juda. Sei wie ein Nachfolger Jesu. Jesu, der größer ist als Josef. unsere Herausforderung, ihm nachzufolgen, mit der Gewissheit, es gibt einer, der sieht. Aber nicht, weil er damit ein Schläger oder sagt man so, und mich guckt und denkt, den muss ich schlagen. Nee, jemand, der denkt, der wird für mich ein Segen. Den schaue ich an. Zweite Herausforderung. Fühlst du dich gefährdet? Genauso wie Judah oder wie Tamar? Lass deine Situation nicht dein Leben bestimmen. Es klingt schwer und hart. Aber Josef hat es gezeigt, wo er keine Hoffnung hat. Gott zeigt, dass er ein Segen sein kann. Und Jesus sagt, ich habe etwas für euch und es ist ewig. Wir haben ewig Sonntag heute. Ewigkeitssonntag. Ich habe Hoffnung, die nicht für 100 Jahre bleibt, sondern ewig. Soll nicht da meine Hoffnung legen. Für Judah, er denkt vielleicht, die letzten 20 Jahre meines Lebens ist sicher. Bei Jesus ist, deine Zukunft liegt in meine Hände. Egal wie deine Situation aussieht, eine Herausforderung. Nimm dein Leben nicht in deine Hände, sondern gib es zurück zu demjenigen, der etwas daraus machen kann. Letzte Herausforderung. Wie bist du ein Segen für deinen Nächsten? Eine Herausforderung. Augustinus, der alte Augustinus, der sagte, die Welt leidet so hart und es gibt nicht viel, was ich tun kann. Aber eins weiß ich, in der Situation, wo ich mich befinde, Gott wird jemand schicken, der mich braucht. Und diese Möglichkeit werde ich ausnutzen. Sei ein Segen, egal wo. Sei ein Segen. Amen.